MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Corbinian Bauer. Sonnige Tage, regnerische Tage, im Herbst ist irgendwie alles mit dabei und manchmal weiß man auch in der Früh noch nicht, ob man überhaupt rausgehen kann. Da schadet es nie, wenn man für alle Fälle eine Lektüre für drinnen immer mit dabei hat. Und jetzt gibt es auch eine neue bei uns aus dem Haus, aus dem Michaelsbund. Es ist nämlich jetzt gerade frisch aus dem Druck das neue Innehalten-Magazin. Um was da drinnen steht, darüber spreche ich jetzt einmal mit dem stellvertretenden Chefredakteur Florian Ertl. Grüß dich, Flo.
Servus, Corbinian.
Also, wem jetzt im Herbst nicht warm wird vom Wetter, der kann sich an einer herzerwärmenden Geschichte erfreuen, die ihr in eurer neuen Ausgabe drinnen habt. Es betrifft einen Autoren, der für euch jetzt eine ganz persönliche Geschichte geschrieben hat.
Ja, natürlich kann sich jeder von unseren Hörerinnen und Hörern erstmal an deiner Stimme natürlich das Herz erwärmen lassen,
danke, Corby. Danke.
Aber wir haben auch was Herzerwärmendes und es ist sogar eine wahre Geschichte. Es ist 2,5 Jahre her, dass unser langjähriger treuer Leser und gleichzeitig auch immer wieder Autor für kleine Meldungen aus der Region von einem harten Schicksalsschlag getroffen wurde. Denn nach 55 glücklichen Ehejahren, da bekam seine Frau die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs und ist dann in der Corona-Zeit gerade im Krankenhaus unter sehr schwierigen Bedingungen, wir erinnern uns alle, wie das damals war, ist sie leider verstorben. Das ist natürlich nach so einer langen Zeit ein eigentlich nicht mit Worten auszudrückender Verlust für einen Menschen. Aber unser Leser und Autor hat neuen Lebensmut fassen können und das ist eigentlich eine ganz anrührende, wie du schon sagtest, herzerwärmende Geschichte.
Was ist denn passiert?
Eine Schulkameradin, mit der er vor 65 Jahren, also die Schulbank, gemeinsam drückte, er lernte sie wieder kennen oder man traf sich und wurde angesprochen von ihr, sie ist auch Leserin, ob denn er der Autor von dem und diesem Beitrag gewesen wäre. Und sie sagt ihm, dass sie das eben besonders gern lese. Und heute sind die beiden also, ob man Paar sagen kann, ist vielleicht etwas zu viel, aber sie unternehmen vieles Gemeinsames und sie erfreuen sich gegenseitig. Also man muss ja bedenken, es ist ja schon ein hohes Alter, was die beiden haben. Und wir finden das ganz anrührend. Er hat uns das geschildert und wir haben die Geschichte tatsächlich also bei uns veröffentlicht, allerdings anonymisiert. Das war sein Wunsch, weil er wollte damit tatsächlich also nicht irgendwie sein Schicksal besonders herausstellen. Das zeigt auch, dass es ein sehr bescheidener Mensch ist. Und es ist also gut zu lesen, muss ich sagen. Und es ist tatsächlich vielleicht dem einen oder anderen selbst vielleicht mutgebend, der vielleicht in so oder einer ähnlichen Situation sein könnte.
Beruht auf einer wahren Begebenheit.
So ist es, so ist es.
Wirklich sehr schön. Da werden die Leser, die kommen bei euch nicht nur als Autoren auch zu Wort, sondern sie finden auch alte Bekannte wieder. Schön. Zu Wort kommen, das ist auch in der Kirche immer wieder ein Thema. Demokratie leben wir in unserer Gesellschaft, in der Kirche, kämpfen viele Menschen darum, gehört zu werden. Und da hat jetzt am vergangenen Wochenende ein ganz wichtiges Treffen stattgefunden, nämlich die Herbstvollversammlung des Diözesanrates. Wie hat denn dort die Beteiligung der Laien sich gezeigt?
Es wurden natürlich viele auch aktuelle Themen, Frauen in der Kirche, Laienbeteiligung etc., Blick auf die Weltsynode wurden behandelt. Aber eigentlich einer der Hauptpunkte auf der Versammlung war tatsächlich Demokratie in der Kirche, beziehungsweise wie geht man heutzutage in unserer Gesellschaft damit um? Die Demokratie ist gefährdet, wir kennen die täglichen Meldungen und man hatte da einen Kenner der Materie eigentlich eingeladen, den Politikwissenschaftler Andreas Püttmann. Und der erklärte mal, was denn eigentlich Rechtspopulismus ist und was ihn auszeichnet sozusagen, was für Erscheinungsformen es gibt, was sind die Gründe vielleicht auch dafür. Und man muss sagen, es ist eine ganz schonungslose Analyse geworden, wie mein Kollege Joachim Burkhardt, der bei der Versammlung mit dabei war, schreibt.
Mhm. Ja, der Diözesanrat und viele Laiengremien, die Kirche im Allgemeinen, hat ja auch damit zu kämpfen, dass sie als Dachorganisation einen Querschnitt der Gesellschaft unter ihren Mitgliedern abbildet und dort natürlich auch mit dem Thema Populismus zu ringen hat, sage ich jetzt einmal. Und da kann ich mir vorstellen, dass das Thema gerade beim Diözesanrat auf sehr offene Ohren gestoßen ist. Und da besteht natürlich die Hoffnung, dass es auch auf offene Augen, Leseraugen stößt, wenn man es jetzt im Inhalten-Magazin nachlesen kann. Das neue Inhalten-Magazin ab sofort in vielen Kirchen des Erzbistums oder auch als Abo zu Ihnen nach Hause, entweder in Printform oder auch digital in der Michaelsbund-App. Wir wünschen viel Spaß beim Durchblättern. Der letzte deutsche Missionar, der in Papua-Neuguinea arbeitet, war hier bei uns im Studio. Pater Arnold Schmidt heißt er und er war bei meiner Kollegin Brigitte Strauß, um eine Folge des Podcasts Reisewarnung aufzunehmen. Denn im Weltmissionsmonat Oktober dreht sich bei Missio München alles um das Land am anderen Ende der Welt. Derzeit sind Projektpartner von dort, also aus Papua-Neuguinea, hier bei uns in Bayern unterwegs und erzählen hier von ihrer Arbeit. Und einer von diesen Gästen ist eben jener Pater Arnold. Brigitte, wie war er denn so drauf?
Also so wie man sich einen Missionar vorstellt, sehr hemdsärmlich. Er schaut sich um in seiner Pfarrei, was zu tun ist und nimmt das dann in Angriff. Dazu muss man wissen, er arbeitet im Hochland in einer 30.000 Einwohnerstadt und direkt neben seiner Kirche beginnt ein Armenviertel mit einem schönen Namen und wer weiß, dass Pidgin English sich aus Englisch, Deutsch und Melanesisch zusammensetzt, der kann sich ungefähr vorstellen, wie es da riecht. Aber so richtig schön deutlich hat es Pater Arnold selbst erklärt.
Pisswara, das heißt übersetzt Pinkelwasser. Das war halt vorher das Gebiet, wo das Abwasser geklärt worden ist, offensichtlich. 90% der Menschen leben in einem Slum. Die leben also in so selbstgezimmerten Hütten, mehr oder weniger gut. Und die meisten haben keine Wasserversorgung, keine Stromversorgung. Und es ist unglaublich schmutzig, gibt keine Müllabfuhr oder irgendetwas.
Ja, und das sind die Menschen, die zu ihm in die Pfarrei kommen.
Du hast ja eben auch gesagt, er sei hemdsärmlich. Was meinst du denn damit?
Also er schaut halt, was die Menschen brauchen. Die Analphabetenquote ist sehr hoch dort, aber nur mit einer Schulbildung haben die Jugendlichen eine Chance, sich etwas aufzubauen. Aber Schule kostet Geld dort. Und dann braucht man noch Schuluniformen und Handys oder Tablets, weil man die im Unterricht benutzt. Und Pater Arnold schaut halt, wer von den Kids etwas lernen will und die unterstützt er dann. Und manchmal auch ziemlich unkonventionell.
Vor 3 Jahren habe ich ein Homemade Gun, ein selbstgebautes Gewehr, habe ich gekauft von einem Jugendlichen. Der heißt also Aki. Und ich wusste, dass er damit 4 Überfälle gemacht hat. Und ich habe das gekauft im Austausch für das Schulgeld, damit er in die Schule gehen kann. Sein Hintergrund ist, dass er keine Eltern hat und seine 2 Brüder sind Drogenhändler. Und Aki ist ziemlich schlau.
Und jetzt ist Akim in der 10. Klasse. Das Geld hat der Pater natürlich nicht ihm gegeben, sondern direkt an die Schule überwiesen. Aber das ist echt so seine typische Herangehensweise.
Das klingt aber ganz anders, als Entwicklungshilfe eigentlich sein sollte. Also da will man ja Hilfe zur Selbsthilfe leisten und es sollen Angebote für alle sein. Schon ein bisschen schräg, oder?
Genau das habe ich ihn auch gefragt und er hat geantwortet, dass er ja kein Entwicklungshelfer ist, sondern ein altmodischer Missionar.
Ich komme von dem Missionsauftrag Jesu her, verkündet das Evangelium und heilt die Kranken. Also da ist die spirituelle, geistliche Motivation und da ist aber auch die körperliche, physische Motivation da. Und wir europäischen Missionare hatten das fast alle eigentlich, dass du dir das Evangelium verkündest und zum Beispiel Schulen aufbaust und Krankenhäuser. Ich kann doch nicht einem 15-Jährigen sagen, Jesus ist das Brot des Lebens und er hat seit 2 Tagen nichts zu essen gehabt.
Übrigens, in Papua-Neuguinea werden rund 50% der sozialen Einrichtungen von den Kirchen getragen.
Der letzte deutsche Missionar in Papua-Neuguinea ist zu Gast in der aktuellen Folge der Reisewarnung. Zu hören heute Abend hier bei uns im MKR gleich nach dem Gottesdienst ab 19 Uhr und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Grundrechte sollen in der Schule einen festen Platz im Stundenplan haben. Darauf hat sich die bayerische Regierung letztes Jahr im Koalitionsvertrag geeinigt. Seit diesem Schuljahr ist die sogenannte Verfassungsviertelstunde nun Pflicht an bayerischen Schulen. Symbolpolitik auf Kosten der Lehrer oder eine echte Stärkung der Demokratie? Meine Kollegin Katharina Sichler ist der Sache auf den Grund gegangen und war bei einer Verfassungsviertelstunde am erzbischöflichen Maria-Wart-Gymnasium in München mit dabei.
Es ist doch echt super, dass wir in Deutschland absolute Gleichberechtigung haben, oder? Stimmt ihr mir dazu?
Ja.
Ist es wirklich so? Gibt es denn Bereiche bei euch in der Lebenswelt, wo ihr sagt, da fühle ich mich irgendwie ungerecht behandelt?
Klar, die gibt es bei den Mädels in der 6. Klasse. Trotz Gleichstellung von Männern und Frauen im 3. Artikel des Grundgesetzes. Der Beamer, der zeigt ein Bild einer Demonstration in Afghanistan. Junge Frauen und Mädchen fordern dort, wie Männer in die Schule gehen zu dürfen. Wie wertvoll diese grundsätzliche rechtliche Gleichberechtigung ist, das zeigt besonders die Perspektive von außen, findet Mila.
Ich habe mir schon ein paar Mal Gedanken darüber gemacht und ich finde es natürlich sehr unfair sozusagen, dass wir mehr Rechte haben als vielleicht Mädchen oder Frauen in Afghanistan. Also nur, weil sie woanders geboren sind.
Die Verfassungsviertelstunde soll die Bedeutung von Grundrechten für den Einzelnen und das gesellschaftliche Zusammenleben zeigen und so die demokratische Grundhaltung fördern. Das ist das erklärte Ziel der bayerischen Landesregierung. Wie das allerdings geschehen soll, das ist vor allem den Lehrern überlassen, wie Christian Lichtenegger.
Also die findet jede Woche statt, macht Woche für Woche mal eine andere Lehrkraft. Wir haben auch am Anfang so einen Themenpool mal erarbeitet. Nachdem ich sehr, sehr oft mit sehr vielen Stunden in der Klasse bin, habe ich das übernommen. Und ich habe einmal gesagt, hey Mädels, worüber wollt ihr sprechen? Und steht auch geschrieben, dass es nicht nur immer ein Lehrer machen soll, sondern dass es durch den kompletten Unterricht durchgehen soll und da mehr stattfinden soll.
Lichtenegger unterrichtet neben Deutsch auch Geschichte sowie Politik und Gesellschaft. Die ehemalige Sozialkunde. Thematisch ist die Verfassungsviertelstunde für ihn also ein Heimspiel. Inhaltlich gut mit seinen eigentlichen Fächern zu verbinden. Schwieriger ist das aber zum Beispiel in den Naturwissenschaften. Hier fehlen Lehrern dann beispielsweise in Mathe 15 Minuten für das eigentliche Fach. Und gleichzeitig muss mit der Verfassungsviertelstunde Unterricht in einem vollkommen anderen Bereich vorbereitet werden.
Also es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die es natürlich nicht so toll finden, weil man hat jetzt uns irgendwie was vorgelegt ohne konkretes Konzept und da so ungefähr macht mal und natürlich ist es auch Aufwand. Es gab ja auch bis zuletzt oder bis vor ein paar Wochen oder Anfang des Schuljahres auch jetzt wirklich noch gar keine Hilfestellungen irgendwie.
Die Unterstützung durch das Kultusministerium ist noch überschaubar. Man wolle über das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, kurz ISB, sukzessive geeignetes Material zur Verfügung stellen, heißt es aus dem Ministerium. Anfang des Schuljahres war die Materialsammlung aber noch dünn, heißt es aus den Schulen. Am Münchner Maria-Wart-Gymnasium hat man deshalb eine interne Fortbildung geplant. Geschichts- und Sozialkundelehrer bereiten fachfremde Kollegen auf die Verfassungsviertelstunde vor. Der Aufwand, der lohnt sich, ist sich Christian Lichtenegger sicher.
Meine persönliche Meinung ist einfach, dass es sehr, sehr wichtig ist, frühestmöglich, gerade in der heutigen Zeit, Demokratieförderung zu beginnen. Ich würde mir wirklich wünschen und hoffe auch, dass so das Ergebnis dieser Phase ist, dass man sagt, okay, der Bedarf ist da, die Mädels haben Lust, darüber zu diskutieren, dass man einfach schon früher mit dem Politik- und Gesellschaftsunterricht startet. Weil man weiß ja, dass es auch schon die Jüngsten sind, die da irgendwo was zu sagen haben und dass man die irgendwo da fördern muss in Bezug auf was ist Demokratie, was Verfassung, gerade in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig.
Das findet auch die Sechsklässlerin Sophie. Sozialkunde sieht der Lehrplan erst ab der 10. Klasse vor. Bis dahin will sie aber nicht darauf warten, etwas über ihre Grundrechte zu lernen. Außerhalb der Schule findet das nämlich nur wenig statt.
Ich gucke manchmal so Nachrichtensendungen und wenn ich da was sehr interessant finde, dann rede ich danach auch nochmal mit meinen Eltern drüber, aber sonst eigentlich nicht so viel.
Deshalb ist die Verfassungsviertelstunde tatsächlich eine Chance, das Demokratieverständnis von Kindern und Jugendlichen früher zu fördern. Aktuell hängt es aber fast ausschließlich am persönlichen Engagement der Lehrer, ob diese Chance auch genutzt wird. Katharina Sichler für das MKR.
Jetzt im Herbst, gerade an regnerischen Tagen, da hat man doch manchmal so richtig Lust, sich hineinzusetzen, entweder ins Kino oder auf die eigene Couch und sich einen richtig schönen Film anzuschauen. In dieser Woche müssen Marvel-Fans zumindest vorläufig Abschied nehmen von einem Anti-Helden. Außerdem neu im Kino ein packendes Drama mit zwei Oscar-Gewinnerinnen und sowas wie die deutsche Antwort auf Harry Potter. Thomas Bremser fasst die Kinostarts der Woche zusammen.
Münchner Kirchenradio. Filmtipp.
Wir sind Venom.
Tom Hardy ist zurück als Eddie Brock und Parasit Venom, der in ihm lebt. Im dritten Teil The Last Dance heißt es Abschied nehmen von den Figuren aus dem Spider-Man-Universum.
Eddie. Es ist soweit.
Eddie und Venom sind ständig auf der Flucht vor dem Militär und auch vor Venoms Schöpfer.
Mein Zuhause hat uns aufgespürt.
Marvel-Fans können sich freuen auf ein packendes Finale und dürfen weiter spekulieren, ob sie Venom nochmal wiedersehen im vierten Spider-Man-Film.
Ingrid, was denkst du, sollte ich Abschied nehmen von meinen engsten Freunden?
Im Drama The Room Next Door spielt Tilda Swinton eine krebskranke Kriegsreporterin, die bereit ist, sich in ihrem Ferienhaus das Leben zu nehmen. Sie bittet ihre alte Freundin Ingrid, gespielt von Julianne Moore, sie zum Sterben zu begleiten und im Zimmer nebenan zu sein, wenn sie die Pille nimmt.
Ich werde bei offener Tür schlafen und der Tag, an dem sie geschlossen ist, ist der Tag, an dem es schon passiert ist.
Der spanische Starregisseur Pedro Almodóvar feiert mit The Room Next Door sein englischsprachiges Spielfilmdebüt, das vor allem von seinen ausgezeichneten Darstellerinnen lebt. Dafür gab es beim Filmfest in Venedig den Goldenen Löwen.
Ich bin ein Puma.
Woodwalkers ist eine erfolgreiche Jugendromanreihe, die jetzt verfilmt wurde. Es geht um Gestaltwandler, die eine menschliche und eine tierische Gestalt haben, so wie Jay, der als Puma Karak heißt.
Woodwalker sind selten, aber es gibt sie. Die Menschen dürfen nichts über uns erfahren.
Jay kommt in den USA auf eine spezielle Schule, die die Woodwalker ausbildet. Harry Potter lässt grüßen.
Bei uns werdet ihr lernen, euch zu wandeln, zu verteidigen und eure Impulse zu kontrollieren.
Nebenbei hat Jay noch Menschliches zu tun. Er verliebt sich zum ersten Mal und wird gemobbt. Woodwalkers ist ein Familienfilm rund um die Themen Freundschaft, Selbstfindung und Abenteuerlust.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.